Ja, wir sind letztes Mal bis zu dem Kapitel 32 gekommen. Das Kapitel 31 ist ja so ganz stark in Jeremia. Da ist ja dieser neue Bund ins Leben gerufen worden. Und in diesem neuen Bund leben wir ja jetzt. Das heißt hier nicht, wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Und Jesus hat diesen neuen Bund eingesetzt mit dem Abendmahl, als er das Mahl gehalten hat mit seinen Jüngern, das Brot gebrochen hat, den Kelch gesegnet hat. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, hat er gesagt. Und so oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. So oft ihr daraus trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis ich komme, also bis er kommt. Und dieser neue Bund wurde dann besiegelt durch sein Blut, als er in das Heiligtum eingegangen ist, mit seinem eigenen Blut. In Hebräer 9, Vers 12 steht, dass er ein für alle Mal den Preis bezahlt hat, durch sein eigenes Blut eine ewige Erlösung für uns erworben hat. Und in Kraft getreten ist der neue Bund am Tag der Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, und ab dem Zeitpunkt wurden Menschen von Neuem geboren. Und so viele noch hinzukamen, hat er ja damals gesagt, der Apostel, und es gilt ihnen und die ferne sind, die noch so 2000 Jahre entfernt sind, und das sind jetzt wir. Uns gilt auch diese Verheißung des neuen Bundes in seinem Blut. Und das ist so großartig, weil in diesem neuen Bund haben wir ja, ist alles enthalten. Jesus ist unser Hirte, er ist unser Versorger, er ist unsere Gesundheit, er ist, er beschützt uns mit seinem Blut, und wir können also sicher sein in ihm. Also er gibt uns so dieses Bild, wir sind in seiner Hand, in des Vaters Hand, niemand kann uns davon entfernen. Und er hat uns geliebt mit einer Liebe, die unser Denken übersteigt. Das ist also unfassbar, wie wir auch in dem Lied jetzt so gesungen haben, so unbegreiflich, es ist unbeschreiblich, unwiderstehlich, ja. Er ist einfach der Einzige, bei dem es keine Grenzen gibt, auch dass er seine Liebe ausgießen kann über alle Mauern hinweg. Ihn kann nichts aufhalten, nichts und niemand. Und das ist so großartig, weil kein König kommt ihm jemals gleich. Er ist der König aller Könige. Alle Könige sind geboren, haben gelebt, sind gestorben und ja, sind vergessen, mehr oder weniger. Aber der Name Jesu bleibt in alle Ewigkeiten. Das ist wunderbar. Und ihn sollen alle erkennen, groß und klein, spricht er. Denn ich will ihnen die Missetat vergeben und ihre Sünde nimmer mehr gedenken. Er hat uns vergeben durch sein Blut am Kreuz, hat er uns erlöst. Und das ist einfach auch das Zentrum, das ist so die Liebe Gottes, die er uns am Kreuz gezeigt hat. Und es ist immer wieder, er führt uns dahin, an diesen Ort, nach Golgatha. Das ist einfach da, wo die Liebe floss und wo sein Blut geflossen ist. Darum heißt ja unsere Gemeinschaft oder so, Calvary Chelsea, Golgatha. Das ist so das Zentrum, wo wir jeden Tag auch daran erinnert werden, dass wir das niemals vergessen, was er für uns getan hat. Ja, und jetzt das Kapitel 32, da geht es dann jetzt weiter. Es ist ja auch nicht so, dass dieses Buch Jeremia so chronologisch aufgebaut ist. Hier sind wir jetzt eigentlich wieder etwas weiter. Im Kapitel 36 geht es wieder zurück, 14 Jahre, da war dann der Joachim dran mit der Schriftrolle, und jetzt geht es hier wieder zum Zedekia. Und das ist das 10. Jahr, das ist nach unserer Zeitrechnung war das Jahr 587 vor Christus, hat sich das ereignet, das was da jetzt besprochen wird. Und im 10. Jahr ist 597 vor Christus eingesetzt worden als König der Zedekia. Und nach 10 Jahren war jetzt hier dieses Wort, das zu Jeremia geschah. Und es war ein ganz schlimmer Zustand. Die haben schon ein Jahr die Belagerung ausgehalten. Jerusalem, die Stadt war belagert von den Chaldäern. Und Hungersnot war da. Das waren wahrscheinlich unbeschreibliche Zustände. Die haben dann wahrscheinlich sogar ihre eigenen Kinder gegessen. Also kann sich das nicht vorstellen, was da alles abgeht, wenn nichts mehr in die Stadt reinkommt, wenn alles zu. Und das war das eine Jahr, dann ist noch ein Jahr vergangen und dann ist erst diese Stadt eingenommen worden. Und jetzt im 10. Jahr, also 587 vor Christus war das dann, geschah zu Jeremia das Wort des Herrn. Es kann sein, dass er das als hörbare Stimme vernommen hat, dass er eine Vision gehabt hat, dass er es mit seinen geistlichen Augen gesehen hat, dass er in Verzückung geraten ist. Kann alles möglich sein, das sind ja diese Erscheinungsformen, wo der Geist Gottes spricht und sprechen kann. Das ist 18. Jahr Nebukadnezars war angesprochen hier, das 10. Jahr Zedekias und das 18. Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel. Damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem. Und der Prophet Jeremia lag gefangen im Wachthof am Hause des Königs von Juda. Hat es jetzt also noch schlimmer gehabt. Nicht nur, dass diese Stadt belagert war, er war auch da noch gefangen genommen. Und warum war er gefangen genommen? Weil Zedekia, der König von Juda, hat ihn gefangen setzen lassen, indem er sagte, warum weissagst du und sprichst? So spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hände des Königs von Babel und er soll sie erobern. Und Zedekia, der König von Juda, soll den Chaldäern nicht entrinnen, sondern ich will ihn dem König von Babel in die Hände geben, dass er von Mund zu Mund mit ihm reden und mit eigenen Augen ihn sehen soll. Und wir wissen dann späterhin, nach einem Jahr dann, ein Jahr später ist es tatsächlich ja geschehen, er floh zwar, aber die Chaldäer haben ihn gefangen gesetzt, haben die ganzen Söhne getötet vor seinen Augen, haben ihn geblendet. Er hat ihn dann auch nicht mehr gesehen. Erst hat er noch gesehen, aber dann ist er geblendet worden, ist dann in diese Gefangenschaft geschleppt worden und starb da. Das wissen wir aus den nächsten Überlieferungen. Weil er eigentlich unbußfertig war. Er hat ja nicht reagiert. Er hat immer gemeint, Gott drückt ein Auge zu, er kommt da so durch. Aber Gott ist ja auch ein gerechter Gott und wenn wir nochmal zurückgehen, glaube in Kapitel 30, Vers 11 steht, ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Ich glaube, das gilt auch uns. Also ich denke, sonst wäre Gott ja auch nicht gerecht. Er ist die Gerechtigkeit in Person und es bleibt ja nicht aus, sonst wird er ja eigentlich immer ein Auge zudrücken, dann könnten ja alle alles machen und trotzdem wären alle gerettet und so ist es ja nicht. Und sie haben immer wieder eine Chance bekommen und immer wieder Gnade bekommen, aber irgendwann ist mal fertig und dann hat er sein Gericht eben empfangen, dieser Zedekia. Und im Vers 5, und er wird Zedekia nach Babel führen, da soll er auch bleiben, bis ich ihn heimsuche, spricht der Herr. Denn wenn ihr auch gegen die Chaldäer kämpft, soll euch doch nichts gelingen, also den Israeliten. Und Jeremia sprach, es ist des Herrn Wort zu mir geschehen. Jetzt kommt wieder eine neue Offenbarung an ihn. Und da geht es um einen Acker. Im Vers 7 ist der Hanamel angesprochen, also ein Cousin von ihm. Er wird zu dir kommen und sagen, kaufe du meinen Acker in Anatot, denn dir kommt es als erstem zu, ihn einzulösen und zu kaufen. Und wenn wir das Anatot hören, also ihr könnt auch gern mal auch fragen oder so, ich muss nicht die ganze Zeit nur, das Anatot erinnert uns an was? Dieser Ort, wenn wir gleich ganz am Anfang in Jeremia 1 sehen wir, dass er in Anatot groß wurde. Er war eigentlich der Sohn Hilkias, des Priesters von Anatot. Und dieser Hilkia, der stammt auch irgendwo ab von diesem Abiatar, das war ein Priester von David, also das ist diese Linie da. Und daraus kommt dieser Jeremia, also dieses Priestergeschlecht in Anatot in Israel, im Land Benjamin.
Stadt der Priester, ne?
Also das Priestergeschlecht in Anatot, das war dann eben Hilkia, erstmal sein Vater, und der muss diese Linie, also von Abiatar, das ist der Priester von David, also der Zadok und der Abiatar waren ja Priester in Davids Zeiten. Und da muss er, ist daraus hervorgegangen, also diese Linie. Genau. Und in diesem Anatot war auch dieser Cousin quasi, und der hat ihm jetzt einen Acker angeboten. Das hat ja auch eine Bedeutung, das ist ja auch so ein Bild, das ist ja Gottes Absicht und Gottes Erbarmen liegt auch da drin irgendwo, wir werden es später noch sehen. Also er kommt im Vers 8 jetzt, da kam Hanamel, meines Oheims Sohn, also der Cousin von dem Jeremia, wie der Herr gesagt hatte, zu mir in den Wachthof und sprach zu mir, kaufe doch meinen Acker in Anatot, der im Lande Benjamin liegt. Denn dir kommt es zu, ihn zu erwerben und einzulösen, kaufe du ihn. Da merkte ich, dass es des Herrn Wort war. Also er hat das zwar so vernommen, hat aber noch gezweifelt, aber dann kam der tatsächlich und dann merkt natürlich Jeremia, es ist der Herr. Es ist ja auch im Neuen Testament, vielleicht so als im Kontext, ist ja, wo Jesus kommt, und der Thomas war nicht dabei. Und er erscheint seinen Jüngern nach der Auferstehung. Und nach einer Woche kommt er wieder und Thomas ist jetzt da. Er sagt ja erst, ich kann es nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es sei denn, ich lege meine Hände in die Wundmale. Und dann kommt Jesus und spricht dann zu ihm oder zeigt sich ihm. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt Jesus, selig sie sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also jetzt so in Verbindung, er spricht das Wort zu ihm und war vielleicht, aber dann kommt der tatsächlich und jetzt glaubt er. Also ist natürlich klar, wenn das dann eintritt, dann kann man leicht glauben, wenn man das irgendwo so erlebt. Aber diese Zeit, wenn der jetzt nicht gekommen wäre oder viel später, dann wäre es doch ein bisschen anders gewesen. Aber kommt partout und erfüllt quasi das Wort des Herrn, wird erfüllt. Da merkte ich, dass es des Herrn Wort war und kaufte den Acker von ihm in Anatot und wog ihm das Geld da, 17 Lot Silber. Wir wissen nicht, was das wirklich an Wert hatte, weil im Alten Testament sind diese Wert Maßstäbe ein bisschen anders gewesen, wie wir sie heute haben, diese Silbermünzen und was das jetzt tatsächlich an Wert bedeutet hat, diese 17 Lot Silber. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen dazu und wog das Geld da auf der Waage nach Recht und Gewohnheit. Ich nahm den versiegelten Kaufbrief, dass alles seine Ordnung hat, die offene Abschrift und gab beides Baruch, dem Sohn Nerias, des Sohnes Maseias in Gegenwart Hanamels, meines Vetters, und der Zeugen, die unter dem Kaufbrief geschrieben standen, und aller Judäer, die im Wachthof sich aufhielten. Vers 12. Und dieser Baruch, der taucht ja später dann nochmal auf, das ist ja dann sein Schreiber, der sich wahrscheinlich unter seiner Zeit auch entschieden und bekehrt hat. Das ist so. Er hat ja lange nichts gesehen. Jeremia war ja immer dieser Prophet, wird 31 Mal als der Prophet bezeichnet, aber er sieht selber in seinem eigenen Leben nicht viel Frucht. Also er, durch seine Gerichtsworte, die ja dann auch eintreffen, ist da, ja, ist es schwierig. Also an seiner Stelle wäre keiner so gerne von uns, nehme ich mal an. Also wenn man 40 Jahre prophezeit, es trifft alles ein, aber ja, die Leute sind so halsstarrig und kehren auch nicht um. Also die allermeisten sind ja dann auch in diese Gefangenschaft gebracht worden. Und dieser Baruch war ja so sein, vielleicht so wie bei Paulus der Timotheus, so ungefähr so eine Zweierschaft. Er war sein Gefährte. Gut, Vers 13, und befahl also Baruch vor ihren Augen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, nimm diese Briefe, den versiegelten Kaufbrief samt dieser offenen Abschrift und lege sie in ein irdenes Gefäß, dass sie lange erhalten bleiben. Und jetzt kommt wieder Gnade ins Spiel. Also ab Vers 15 ist wieder, ja, die Barmherzigkeit Gottes, das Herz Gottes bricht wieder durch. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Man wird wieder Häuser, Äcker und Weinberge kaufen in diesem Lande. Kann man sich gerade vorstellen. Weil es war ja, das unmittelbar das Gericht war, bevor alles wird zerstört. Was soll da noch mal kommen? Was soll da noch Gutes kommen? Ja, aber Gott zeigt ihm durch das, einfach das, diese Sicht, dass es ist noch nicht vorbei, es ist nicht das Ende. Es wird sich das Geschick des Landes wenden, sodass es werde, wie es am Anfang war, heißt dann auch späterhin. Und als ich den Kaufbrief Baruch, dem Sohn Nerias, gegeben hatte, betete ich zum Herrn und sprach. Und hier sehen wir jetzt eine Passage voll Anbetung. Das ist also so auch eine Aufforderung an uns, wenn wir zu Gott kommen, auch im Lobpreis, wir beten ihn an, unsere Bitten, die kommen dann auch irgendwann, aber in erster Linie beten wir ihn an, um seiner selbst willen. Das ist so das, was Gott auch sich wünscht von uns, dass wir ihn erheben als unseren Herrn und ihm die Ehre geben, denn keiner ist wie er. Und dann irgendwo, dass wir nicht gleich mit Fürbitten kommen so, oder mit unseren Anliegen. Das kommt dann, hat seinen Platz, aber in erster Linie kommen wir zusammen, um ihn anzubeten. Und er betet, Jeremia betet jetzt. Das erinnert mich so auch an die Rede von Stephanus, als er vor seiner Steinigung, als er so die ganze Heilsgeschichte Israels nochmal in Erinnerung gerufen hat, wie sich das alles ereignet hat, wie Gott mit ihnen war auf dem Weg von Anfang bis zum Schluss und wie treu er war. Und jetzt betet Jeremia, ach Herr, Herr, und wenn es in das zweite Herr groß geschrieben ist, ist das Yahweh, also der Herr Zebaoth. Siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm, und es ist kein Ding vor dir unmöglich, der du Gnade erweist, vielen Tausenden die Schuld der Väter kommen lässt auf das Haupt ihrer Kinder. Du großer und starker Gott, Herr Zebaoth ist dein Name. Groß von Rat und mächtig von Tat, und deine Augen stehen offen über allen Wegen der Menschenkinder, einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seines Tuns. Der du in Ägyptenland hast Zeichen und Wunder getan, bis auf diesen Tag an Israel und an den Menschen, und hast dir einen Namen gemacht, wie es heute am Tage ist, und hast dein Volk Israel aus Ägyptenland geführt durch Zeichen und Wunder, mit mächtiger Hand, mit ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken, und hast ihnen dies Land gegeben, wie du ihren Vätern geschworen hattest, dass du es ihnen geben wolltest, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Das ist so die Erhebung Gottes, was so die Machttaten Gottes hat er wirklich so von Herzen in den Vordergrund gestellt. Und alles andere ist erstmal Nebensache. Und Vers 23 dann, aber als sie hineinkamen und es in Besitz nahmen, gehorchten sie deiner Stimme nicht, wandelten auch nicht nach deinem Gesetz und alles, was du ihnen gebotest, dass sie es tun sollten, taten sie nicht. Darum ließest du ihnen auch all dies Unheil widerfahren. Das hat die Schlussfolgerung natürlich, weil Gottes Gerechtigkeit kann man nicht irgendwo umgehen und kann mit ihm auch keinen Handel treiben. Das ist einfach so. Wie wir gelesen haben, dass trotzdem in Vers, ja, dass da die Züchtigung da ist, ungestraft kann niemand bleiben, wenn er in Schuld geraten ist oder wenn er gegen den Herrn gesündigt hat. Das ist jetzt bis Vers 23, genau. Und jetzt kommt er wieder runter auf eine Ebene, die jetzt so, ja wieder, das erinnert mich so an den Petrus, wie er aus dem Boot steigt. Also er ist ja mutig, er steigt ja als einziger aus dem Boot, aber dann sieht er die Wellen und beginnt zu sinken. Und Jesus sagt, gib ihm, ja komm doch, ja zweifle nicht, du Kleingläubiger oder so, und holt ihn wieder rein. Und jetzt, Jeremia sagt dann, siehe, also er sieht wieder auf die Umstände, die Welle reichen schon bis an die Stadt, dass sie erobert werde und sie muss wegen Schwert, Hunger und Pest in die Hände der Chaldäer gegeben werden, die sie belagern. Und wie du geredet hast, so ist es geschehen, du siehst es ja selbst. Aber du, Herr, sprichst zu mir, kaufe dir einen Acker um Geld und nimm Zeugen dazu, obwohl doch die Stadt in die Hände der Chaldäer gegeben ist. Er sieht jetzt diese Umstände, denkt, wie kann das sein? Das hat doch keinen Sinn oder macht keinen Sinn. Es wird alles zerstört werden. Ja, und dann wieder Gottes Barmherzigkeit, er gibt ihm die Antwort. Und das Herrnwort geschah zu Jeremia. Siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein, was er ja selber schon gesagt hat, er wird jetzt wieder daran erinnert von Gott. Ihm ist doch nichts unmöglich. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gebe diese Stadt in die Hände der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, und er soll sie erobern. Das ist unumstößlich. Und die Chaldäer, die diese Stadt belagern, werden hereinkommen, jetzt nach einem Jahr, und sie in Brand stecken und verbrennen samt den Häusern, wo man auf den Dächern den Baal Räucheropfer gespendet und anderen Göttern Trankopfer dargebracht hat, um mich zu erzürnen. Denn Israel und Juda haben von ihrer Jugend aufgetan, was mir missfällt. Ja, die Israeliten haben mich erzürnt durch ihre Händewerk, spricht der Herr. Denn seit diese Stadt gebaut ist, hat sie mich zornig und grimmig gemacht bis auf diesen Tag, dass ich sie von meinem Angesicht wegtun muss, wegen all der Bosheit Israels und Judas, die sie getan haben, um mich zu erzürnen. Sie, ihre Könige, Oberen, Priester und Propheten und die in Juda und Jerusalem wohnten, haben mir den Rücken und nicht das Angesicht zugekehrt. Und obwohl ich sie stets lehren ließ, wollten sie nicht hören, noch sich bessern. Und immer noch weiter, dazu haben sie ihre gräulichen Götzen in das Haus gesetzt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie es unrein machten. Es ist wieder dieses Bild von dieser untreuen Braut, diesem Ehebruch, weil Gott ja mit Israel in dieser Ehebeziehung war und sie haben ihn betrogen und verletzt. Und ja, schlimmer geht es eigentlich dann nicht. Und haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen, was ich ihnen niemals befohlen habe und es mir nie in den Sinn gekommen, dass sie solchen Gräuel tun sollten, um Juda in Sünde zu bringen. Nun aber spricht der Herr, der Gott Israels, von dieser Stadt. Jetzt genau bis Vers 35. Und jetzt kommt dann wieder eine Passage, wo Hoffnung drin ist. Trotz alledem, weil für Gott ist keine Sünde zu groß und keine Last zu schwer. Er ist der Erbarmer und wir wären doch auch alle, wir wären alle unwürdig. Keiner von uns hätte das verdient. Und wenn wir noch so denken, wir führen so ein tolles Leben und es ist ja eigentlich alles gut, aber es gibt 613 Gesetze und 10 Gebote und die kann niemand halten. Das ist unmöglich für einen Menschen, das, ja, ohne Fehl und Tadel zu leben. Und wir brauchen jeden Tag diese Gnade wieder, sonst wären wir verloren. Und das ist der neue Bund, ja, das ist so, das, was uns einfach da ja, so viel Zuspruch und Hoffnung gibt und ja, dass er sich so groß an uns erwiesen hat und deswegen ja, ist es wert, wirklich ja, einfach das zu geben oder unser Äußerstes für sein Höchstes einzusetzen, also wirklich ihm das zu geben, was ihm gebührt, weil das ist dann auch unsere ewige Bestimmung. Wir sind für die Anbetung bestimmt und das ist auch ja, in der Ewigkeit ist auch unsere Bestimmung, dass wir Anbeter sind im Geist und Wahrheit. Denn er sucht sich solche Anbeter, heißt es ja. Und er schaut nach uns aus und ja, er will uns immer wieder zu sich rufen, weil nur in seiner Gegenwart wir wahre Erfüllung finden. Nun aber, ja, so spricht der Herr, der Gott Israels, von dieser Stadt, von der er sagt im Vers 36, dass sie durch Schwert, Hunger und Pest in die Hände des Königs von Babel gegeben werde. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen, in meinem Zorn, Grimm und großem Unmut, und will sie wieder an diesen Ort bringen, dass sie sicher wohnen sollen. Und darum auch dieser Kauf, dieser Ackerkauf, dieser Kaufvertrag, das ist so symbolisch jetzt für den Jeremia. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, dass sie mich fürchten ihr Leben lang, auf dass es ihnen wohlgehe und ihren Kindern nach ihnen. Da ist auch wieder diese Einheit drin. Das ist ja auch uns, wir beten ja auch um diese Einheit. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, dass wir eins sind, wie er eins ist mit dem Vater. Also so sind auch wir eins und da liegt auch diese Kraft drin. Also wenn wir in unserer Gemeinde in Einheit vor ihm stehen, da liegt ein ungeheures Potenzial drin, weil in dieser Einheit, das will der Feind überhaupt nicht. Der will immer die Einheit angreifen durch alle möglichen Umstände, will er uns da irgendwo auseinanderbringen. Und wenn wir darauf stehen, in dieser Einheit, dann sind wir wirklich unüberwindbar. Also das ist eine Kraft, die niemand überwinden kann, in dieser Einheit vor ihm zu stehen. Wie es auch in 2. Chronik 20 war da auch die Begebenheit, wo der Josaphat mit seinem Volk gegen die Moabiter und Ammoniter kämpft. Und da hat er ja diese Sänger bestellt, beziehungsweise, dass sie im heiligen Schmuck anbeten. Und ganz Juda stand vor dem Herrn in dieser Einheit. Und der Herr schenkt den Sieg. Also in dieser Einheit ist immer Sieg drin. Also die haben gar nichts gemacht, die haben sich dann selber umgebracht. Ja, das hat er so inszeniert, dass die sich gegenseitig dann, und die waren nur gestanden, haben den Herrn angebetet. Und das ist der Schlüssel für den Sieg gewesen. Diese Einheit. Und jetzt kommt wieder der Vers 40. Ich will diesen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, dass sie nicht von mir weichen. Es soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun und ich will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das habe ich gemacht, da kannst du, ich streiche fast nichts an, aber da, das ist so gewaltig, die Aussage, es ist mir eine Freude, Ihnen Gutes zu tun, ich will nicht ablassen, Ihnen Gutes zu tun. Und wie viel erst uns im Neuen Bund, muss man sich vorstellen, was da drin liegt, was Gottes Herz, ja, trotz ihren, das, was sie alles gemacht haben, ja, ist sein Herz so erfüllt von diesem, ja, dass sie ihnen das alles geben will, was sie sich einfach wünschen und was keiner irgendwo sich vorstellen kann, hat Gott denen gegeben, die ihn lieben, ja. Das ist ganz gewaltig, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dies Volk all dies große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. Und es sollen Äcker gekauft werden in diesem Lande, von dem ihr sagt, eine Wüste ist ohne Menschen und Vieh, es ist in der Chaldäer Hände gegeben. Man wird Äcker um Geld kaufen und verbriefen, versiegeln und Zeugen dazu nehmen im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas, in den Städten auf dem Gebirge, in den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes. Denn ich will ihr Geschick wenden, spricht der Herr. So ein großer, gewaltiger, barmherziger Gott, ja, der sich immer wieder erbarmt. Das ist so, ja.
Nach 30 Kapiteln war das jetzt aber auch mal nötig.
Ja. Trotz ihrer Missetat. Halleluja. Ja. Dann lesen wir im Kapitel 33 weiter. Das ist auch wieder, wird auch dann ganz in das Zentrum gestellt, die Wiederherstellung Jerusalems und Juda. Und jetzt ist er immer noch im Wachthof. Also es muss dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange er da drin war, oder vielleicht ein paar Monate. Der Jeremia hat ja einiges durchgemacht. Aber wir wissen, dass er die Zusage hat, Gott will ihn herausholen und erretten von allen seinen Feinden. Er hat immer die Hand über ihn gehalten. Also er hat ihn immer wieder rausgeholt, aber ist ihm auch nichts erspart worden. Ich glaube, es wird wahrscheinlich keiner von uns mit ihm tauschen wollen, was er so durchgemacht hat. Und es war bestimmt ein anderes Gefängnis wie das heutzutage, kann ich mir vorstellen. So ein Wachthof da, und dann war er auch in der Zisterne, das ist dann, also wurde da runtergelassen und eigentlich dem Tode nahe. Das ist, ja, da fehlt ja nicht mehr viel. Und Gott hat ihn immer wieder rausgeholt, hat ihn immer wieder, ja, einfach weitergeführt, weil er seine Zeit war noch nicht vorbei. Also als Prophet, die Zeit als Prophet war noch nicht abgeschlossen. Dann hat er ja auch gehadert manchmal, aber er hat dann von sich aus dann gesagt, ich kann nicht anders, es ist wie ein brennendes, es brennt in mir, ich muss es einfach sagen. Das ist ja auch, wenn einer so eine evangelistische Gabe hat, da brennt es dann auch und er muss es einfach sagen. Das haben nicht viele, aber ja, einige, die können auch nicht zurückhalten, das brennt wie Feuer in ihren Gebeinen, die müssen reden von Gottes Gnade, von ihm, von seiner Kraft, von seiner Herrlichkeit. Ja, keine Menschenfurcht zu haben in dem Moment. Es geschah zu Jeremia des Herrn Wort zum zweiten Mal, als er dann im Wachthof gefangen war, als er noch im Wachthof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen zur Abwehr im Kampf gegen die Chaldäer und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg um all ihrer Bosheit willen. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden geben, gewähren. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. So spricht der Herr: An diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist wüst, ohne Menschen und Vieh, in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Menschen noch Vieh, wird man dennoch wieder hören den Jubel der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die da sagen: Danket dem Herrn Zebaoth, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des Herrn, denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass es werde, wie es im Anfang war, spricht der Herr. Vers 11. Und da haben wir auch wunderbaren Kontext. Ja, erstens mal zu dem neuen Jerusalem, wo wieder Jubel und Freude und die Stimme des Bräutigams und der Braut sein wird. In Vollendung, in Herrlichkeit, Schönheit. Kann man sich nicht vorstellen, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und auch vielleicht, ich habe mir so hier gedacht, was ist gerade in unseren Städten oder so, ist da auch nicht Todesgeruch, ist Tod, ist kein Leben. Zwar liegt da nicht jetzt Vieh rum, so wie hier, dass das Vieh ist verendet und das alles, aber das ist ein anderer Todesgeruch. Die Menschen sind ohne Hoffnung, sie sind eigentlich tot vor Gott, geistlich sowieso tot. Und ja, es ist keine Hoffnung da, es ist kein Trost da, es ist Trauer da. Und die Dinge werden nur maskiert mit anderen Dingen, denen sie sich irgendwo vielleicht da ja, behelfen, kurzfristig, aber das ist trotzdem kein Leben drin. Die Stätte ist wüst, verwüstet. Ja. Und jetzt sind wir gefragt. Es heißt ja, in Hesekiel heißt es ja, da ist ja dieses Totenfeld, mit den toten Gebeinen. Und jetzt da heißt es, hauche diese Getöteten an. Und wie hauchen wir an? Indem wir die gute Botschaft bringen. So hauchen wir den Heiligen Geist aus uns raus, dass er die Menschen erreicht eigentlich. Das ist so, dass sie zum Leben erweckt werden. Also wenn wir jetzt da in der Fußgängerzone, die sind alle so in Hast und so, manchmal kann man mit jemandem sprechen. Ja, und jetzt kommt unsere Aufgabe, also als Botschafter an seiner Stadt, wir verbreiten einen Geruch zum Leben. Wir sind ja auch Lebensspender, weil das Leben Jesu in uns ist und wir können durch unsere Worte, diesen Geist, unser Leben, wie Jesu Worte, diese Getöteten anhauchen, dass sie zum Leben erwecken. Ich meine, es ist so einfach so jetzt so ein Gedanke, so in dem Zusammenhang. So wie es hier war, so ist es doch auch bei uns irgendwo. Was haben die Menschen, die sind so ohne Hoffnung und ohne Ziel und ohne, ja, sie suchen und suchen dann den falschen Quellen, Zisternen, wie bei Jeremia jetzt am Anfang das war. Und das lebendige Wasser das fehlt ihnen. Und jetzt sind wir, ja, die ihnen dieses Wasser bringen sollen. Das heißt ja, die Braut kommt und nimmt das Wasser umsonst. Der Geist und die Braut, ja, das ist so, dass, ja, wer es hört, der spreche kommen. Ja, und dann gehen wir hin und ja, haben so einen Auftrag, das ist uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Das muss man sich mal vorstellen. Wir gehen vielleicht auch so da irgendwo so durch und denken, naja, denen geht es ja ganz gut so oder so anscheinend. Aber eigentlich, ich bete auch um dieses herzliche Erbarmen für die Menschen, dass ich ihnen was geben kann, was ihnen ja sonst niemand geben kann. Und so das Wort Gottes, wir hauchen sie auch an eigentlich, so wie diese Gebeine. Und dann kommt es, dann wird es alles so mit Muskeln und Sehnen überzogen und plötzlich steht es da, ein gewaltiges Heer steht dann plötzlich da. Das ist das Bild für Israel. Und jetzt so, hier steht dann auch, und dann kommen sie in Scharen zum Ort der Anbetung. Und dann, das ist ja genau das. Und dann Jubel der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut, wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des Herrn, wenn sie kommen in sein Haus des Gebetes, denn ich will ihr Geschick wenden, ja, und wir sind auch mit als Werkzeuge da angesprochen, dass wir da was dazu beitragen. Das Geschick des Landes wenden, dass es werde, wie es im Anfang war, spricht der Herr, wie es eigentlich so war, wie es Gott eigentlich gedacht hat von Anfang an mit uns, bevor die Sünde kam in die Welt. So soll es wieder werden. Im Vers 12 dann, so spricht der Herr Zebaoth an diesem Ort, der so wüst ist, dass weder Menschen noch Vieh darin sind, und in allen ihren Städten werden dennoch wieder Auen sein für die Hirten, die da Herden weiden. Für die Hirten, ja, das ist auch wieder so ein Bild. Die Hirten, Pastoren weiden die Menschen auf grüne Auen. Jesus ist unser großer Hirte. Und es gibt dann die Unterhirten, das Pastoren, die auch Menschen auf diese grünen Aue führen und dass sie Weide finden, dass sie Nahrung finden. Ja, und Günther gibt sich auch alle Mühe, dass in Erfüllung kommt oder dass er da auch ein Stück mithelfen kann. Das ist Herz des Hirten, so diese Menschen wieder aufzubauen und ihnen Weide zu geben. In den Städten auf dem Gebirge, in den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes, im Lande Benjamin und Jerusalem her und in den Städten Judas sollen dennoch wieder die Herden gezählt aus- und einziehen, spricht der Herr. Das ist seine Zusage, das ist so großartig, ja, dass Gott sich so erbarmt über sein Volk und auch, ja, eigentlich über uns, ja auch, jeden Tag neu. Wir haben das, jeder für sich weiß, wo er Schwächen hat. Wir haben es, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, wo er Stärken hat, durch ihn, unsere, nicht unsere eigene, sondern die Stärke in Jesus, der Mittelpunkt. Ja, und um das geht's, dass wir ihm folgen, wohin es auch geht. Egal, was Menschen über uns sagen oder denken, das ist nicht wichtig. Wenn er über uns Gutes denkt, er will uns immer Gutes tun und immer Gutes über uns sagen. Diese Zusage, es ist ihm eine Freude, uns Gutes zu tun. Und ja, ein Verlangen, uns das zu geben, wo wir uns sehnen, nach uns das Herzenswunsch zu erfüllen. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Psalm 37, Vers 4, glaube ich, steht es, hab deine, ja, das ist so. Ja, und jeder Bund hat halt, es ist ja auch so, der Bund hat ja nicht nur diese Rechte, sondern ja, diese Pflichten. Jeder Vertrag ist ja mit Rechten und Pflichten verbunden. Und den Vertrag und den Bund einzuhalten, das ist jetzt unseren Teil dazu beizutragen, durch seine Gnade, damit er das Gelingen schenken kann. Wir das wollen und das vollbringen. Das ist so Gottes Absicht.
Aber ich finde es so cool, irgendwie, weil wenn ich jetzt überlege, ja, wir Menschen machen es immer wieder kaputt, ja.
Ja.
Und Gott baut es immer wieder auf,
ja.
Gell?
Mhm.
Das, also schon, ich finde es genial. Also das zeigt ja jetzt auch schon im Alten Testament, wie groß eigentlich die Liebe sein muss,
ja,
uns gegenüber.
Ja.
Ja. Also er liebt uns ja wirklich. Er hätte es ja gar nicht nötig.
Ja,
das
stimmt.
Aber irgendwas.
Ja, ja.
Und dann doch so weit, dass er am Schluss,
ja,
sogar seinen Sohn dafür opfert. Ja.
Ja. So. Wer von uns wird seinen Sohn opfern oder sein,
ja,
Kind hingeben, ja, aus Liebe? Und Jesus führt es aus und ist treu bis in den Tod und ja, hat das alles für uns auf sich genommen. Und wie sollten wir ihm nicht, oder wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, heißt er. Das, ja, ist unfassbar groß, seine Liebe. Ja. Wir haben es ja gesungen, unfassbar groß, unbegreiflich, unbeschreiblich und ja, großartig. Es findet man auch keine Worte dazu. Das ist oft so. Ja,
in einem Vers hast du ja gesagt, also ruf mich an, dann will ich dir antworten und ich will,
ja,
dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast.
Ja.
Und ich habe so gedacht, die vielen verfolgten Christen, die ja wieder Jeremia das so alles aushalten müssen, aktuell auch, und ich glaube, die können das alle nur, weil die total in dieser Liebe leben.
Ja.
Mit Jesus, dem Vater. Wenn ich höre, wie der eine erzählt hat, wo sich da 500 haben in diesen schlimmen Gefechten von bei Aleppo haben taufen lassen.
Ja.
Und wohl wissend, dass die vielleicht dann noch einen Tag leben oder was,
ja,
weiß,
ja,
ich. Ne? Und ich glaube, die haben wieder Jeremia, die Größe, oder die haben so eine Schau, von Gott, sonst könnte man das gar nicht.
Ja, ja. Es ist auch gut, wir haben jetzt auch so angefangen, also diesen Gebetskalender, wo jeden Tag so ein Anliegen ist. Jetzt sind es gerade diese afrikanischen Länder oder die asiatischen Länder, was die Menschen doch durchmachen müssen,
ja,
und treu sind bis in den Tod, das beschämt.
Ja.
Ja, und wie er gesagt hat, der Willi da, hat er gesagt, ja, und sie sind froh um jedes Gebet und sie merken das auch. Und das bewegt einen dann und man will das da auch gern. Also wir beten dann auch für das, so was halt ja für uns möglich ist oder in unserer, ja, Lage. Wir könnten ja noch viel mehr machen, wie nur wir einfach nur beten, aber beten ist wirklich. Das hilft ihnen, die spüren das tatsächlich so, wenn jemand betet, das ist es leichter, es wird einfach leichter. Das wird auch immer wieder in den Zeugnissen bestätigt, gerade in dem Moment, wo gebetet wurde, da ist was passiert. Und das ist das Wenigste, was wir machen können, aber wirklich auch da dranbleiben, weil ich denke, wenn man das nur einmal hört im Jahr, so, da haben wir doch immer so im November so für die Gottesdienst für die verfolgten Christen so. Und dann ist es wieder, aber wenn man so jeden Tag da dran bleibt, dann kriegt man irgendwo doch mehr. Und es ist ja wichtig, dass wir das herzliche Erbarmen, ich will das auch viel mehr haben, also für die Menschen. Erstens mal für die Geschwister, aber auch für die draußen sind. Die jetzt, ja, und das kann auch Gott schenken, wenn man sich ausstreckt danach. dass das einen bewegt und dass es einem ein Anliegen ist, einfach.
Wenn ich noch ganz kurz was ergänzen darf, und das ist interessant mit Mitleid und das Mitgefühl, dass oft, wenn du in den Evangelien liest, Jesus wurde immer von tiefem Mitleid gepackt und dann, was weiß ich, fällt das Feuer, boom, es passieren große Dinge. Also das ist ganz wichtig irgendwie auch für uns, dass wir, auch wenn wir für andere Leute beten, auf der Straße, im Umfeld, egal wo, dass wir dieses wirklich nicht so Schauspieler ist, sondern dass es dich halt wirklich so trifft und dass du wirklich Tränen nahe bist und so. Und dann, glaube ich, kann oder wird große Sache passieren. Dann,
Da heißt es, wo du innerlich bewegt, werden. Ist ja wie Jesus. Wo du innerlich bewegt.
Und manchmal hat es schon geklappt. Und manchmal nicht. Also ich musst du auch dran bleiben.
Ja, Gott schenkt es auch, wenn man sich ausstreckt. Oder er sieht ja unsere Herzen an, ob wir das, er schenkt das wollen und das vollbringen.
Ja, gut, sein Wille geschehe.
Genau. Dass wir da wirklich, unsere Herzen öffnen und uns das wirklich ein Anliegen ist, dass wir eintreten für die Geschwister. Und das, können wir nur staunen, wie die durchhalten. Ein Anliegen war da, da ist auch der Mann getötet worden und jetzt für die Witwe zu beten, die werden wirklich auch zu Tode gebracht oder gefoltert und ganz schlimm und die Kinder, und ach, das ist so schrecklich, da könnte man wirklich, erstmal kriegt man auch einen Zorn auf die das machen, verursachen. Und ach, da kenne ich gerade manchmal, die würden doch keinem was zu leid tun. Warum müssen die so viel aushalten und so verfolgt werden? Das ist echt schlimm. Ja, aber wie du gesagt hast, da ist wahrscheinlich, die sind ihm so nahe, dass die das gar nicht. Wie Jochen auch, wenn sie auf der Folterbank liegen, dass Jesus sie tröstet und sie sich so geliebt wissen, dass sie die Schmerzen gar nicht so spüren. Wahrscheinlich, wenn es so ist.
Ich habe mich oft gefragt, was der Satz bedeutet. Jesus hat gesagt, und ihr werdet größere Dinge tun, wenn ich gehe.
Ja.
Und dann habe ich habe oft nicht so gesehen, die Apostel, die haben schon tolle Dinge gemacht. Aber wenn ich so die Märtyrer sehe, unsere heutigen, die über Jahre gefoltert werden, die Familienangehörige vor den Augen erschossen, ich. Und dann denke ich mir, das ist für mich ein großes Ding, dass ich über Jahre Jesus treu bleibe, obwohl ich hier nur die Hölle auf Erden habe. Und das zeigt auch, wer Jesus ist, weil ich weiß ja, wie schwach und wehleidig und ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so irgendwas durchzustehen. Ja, also mir wird es schon schlecht, wenn ich merke, jemand findet mich nicht toll, weil ich halt Jesus gut finde. Der findet mich halt nur nicht toll, aber schon diese Spannung in der Luft macht mir zu schaffen. Und gar nicht dran zu denken, es geht körperlich mal an mich. Ich hätte aus mir heraus da gar nichts. Ne? Aber deswegen sage ich, also mein Glaube ist, die müssen total in ihm sein. Das ist,
Aber ich denke, wenn es so wäre, du kannst es auch im Voraus nicht sagen, wie du dich entscheidest. Ja. Aber es ist so, dass dann... Ja, dass du dann auch übernatürliche Kraft bekommst, das ist tatsächlich so. Ich denke, das ist ja nur immer gesetzt den Fall, wir überlegen ja, dass es uns das wahrscheinlich gar nicht trifft hier oder denken, bleibt so, wie es hier ist. Aber wenn es so wäre, erstens, dass wir uns nicht, dass wir dann reden, also dass er unser Mund ist, wenn wir was sagen oder antworten sollen, sorgt euch da um nichts und dass wir auch übernatürliche Kraft bekommen. So wie die da auch die erste Christenverfolgung, wie die verbrannt wurden und haben gesungen. Da sieht man manchmal den Film, haben sie doch da das so ja, einfach zu ihm so hinübergehen, ohne, ja, das denke ich, dass das dann auch Gnade und Geschenk ist von ihm. Also das errüstet uns dann auch aus, weil das können wir so von uns aus ja gar nicht, das geht ja gar nicht.
Du merkst ja manchmal, oder ihr merkt das, wenn ihr mit Leuten über Glauben redet, auf der Straße, egal wo, was, da funktioniert es ja auch, weißt du, wenn du daheim auf der Couch wünschst du dir die tollste Geistesgabe, weißt du, sowas, aber willst du selten oder nicht kriegen, aber erst wenn du halt in deine Schuhe stehst und losgehst und machst und dann auf einmal kriegst du überhaupt eine Erkenntnis, warum, oder die Leute auch, genau, weißt du, oder so, und irgendwas passiert, gell? Und das ist ja nur im Kleinen, wie viel schlimmer, oder, also denke ich, das Prinzip könnte wir dann. Wenn es von nötig ist, wird es
funktionieren.
Ja.
Aber er sagt ja, er wird einem nicht mehr auferlegen, als was man
tragen kann. Ja, das stimmt.
Jeder hat ja sein Kreuz zu tragen.
Ja.
Und,
ich wollte nicht mit denen fahren, ganz ehrlich.
Ich nicht, nee, auch nicht. Aber gut, ich denke, wenn der Herr einem da hinstellt, dann wird er dir auch die Kraft geben, denke ich.
Also. Ja.